Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Ist es Zeit, sich vom Ideal subventionierter Parallelangebote zu verabschieden? Wir sprechen mit einem Soziologen, der Corona als Chance begreift, um im Kultursektor abzuspecken. Nächster Denkmalsturz. Der US-amerikanische Philosoph und Naturschützer John Muir steht in der Kritik. Immer wieder haben wir am Abend nach Beirut geschaut, denn dort gab es schwere Detonationen. Ganze Gebäude am Hafen wurden zerstört. Die Zahlen der Opfer werden ständig korrigiert. Aktuell heißt es nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums, dass 73 Tote zu beklagen sind und mehr als 3.700 Verletzte. Birgit Schäbler leitet seit 2017 das Orient-Institut in Beirut. Und dort habe ich sie vor der Sendung erreicht. Hatten die Detonationen eine Wucht, die im Umkreis von mehreren Kilometern alles zerstörte?
Die beiden Explosionen hatten eine enorme Wucht. Sie haben stattgefunden am Hafen in einer Lagerhalle und sie haben sozusagen die gesamte Innenstadt in Mitleidenschaft gezogen. Sie waren so groß, dass man sie auch in Tripoli und in Sur gesehen hat. Also es waren wirklich große, große Explosionen und mein Institut und auch meine Wohnung sind kilometerweit entfernt vom Hafen und sind auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Das sind große Explosionen gewesen. Ich habe auch die Stichflamme gesehen, sozusagen, die Explosionswolke, die war gigantisch.
Ist denn zur Stunde schon klar oder gibt es sichere Vermutungen, was die Ursache sein könne?
Ja, die Ursache war wahrscheinlich, also laut dem Chef des libanesischen Sicherheitsdienstes, aber Ibrahim, war wahrscheinlich eine Lagerhalle oder salpetergestützte Säuren. Man weiß nicht ganz genau, was das waren. Nitrate, Nitrite, salpetergestützte Säuren müssen es wohl gewesen sein, die dort gelagert worden sind, weil sie beschlagnahmt worden waren, sagt man jetzt. Seit Jahren dort gelagert wurden, nicht sachgemäß gelagert wurden. Und sie sind jetzt aus noch nicht bekannten Gründen explodiert. Was jetzt so in der Luft liegt, sagt man, das ist salpetersäurehaltig. Also sind jetzt alle aufgerufen, nicht nach draußen zu gehen, an Gesundheitsexperten.
Glaubt man im Libanon, in der Hauptstadt, solchen Erklärungen oder sitzen Angst und Misstrauen vielleicht doch so tief und man glaubt letztlich trotz der Erklärungen, die herausgegeben werden, an die Möglichkeit eines Anschlags?
Also zumindest war es so, dass natürlich die ersten Gedanken waren und auch die ersten Theorien, die man gehört hat, auf der Straße gehört hat, die auch herumgeschickt worden sind, waren natürlich die, dass man gesagt hat, das ist ein großer Anschlag auf einen Politiker. Oder dass man sehr deutlich ist, dass mit vielen Fake News verbreitet worden, dass man gesagt hat, das muss ein Anschlag auf Israel sein. Beziehungsweise eine Bombardierung war das. Es ist aber sehr schnell klar geworden und auch die Fernsehbilder zeigen das ja sehr deutlich, auch die Bilder, die man dann gesehen hat von der Explosion, wo es eben keine Flugzeuge gab, dass das die zwei Explosionen waren.
Die Regierung hat Staatstrauer angeordnet. Was für ein Gefühl könnte aus Ihrer Sicht bei vielen Libanesen mit dem heutigen Tag vielleicht dennoch geschürt werden, eines der großen Unsicherheit?
Also man muss da, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Der Libanon wird gerade von sich überlagernden Krisen geradezu gebeutelt. Also das ist die Covid-19-Krise, die der Libanon teilt mit der ganzen Welt. Auch da sind jetzt die Zahlen im Sommer nach oben gegangen, auch seit der Öffnung des Flughafens. Wir haben eine ganz schwere Währungs- und Finanzkrise, eine sehr schwere ökonomische Krise. Wir haben auch eine ernste Legitimitätskrise des politischen Systems, die ja eine starke Volksbewegung im Oktober auf den Plan gerufen hat. Alle diese Krisen überlagern sich jetzt in einer wirklich dramatischen Weise. Also fast 60% der Bevölkerung sind unter die Armutsgrenze gerutscht. Diese Explosion ist natürlich zurückzuführen, sicher auch auf mangelnde Überwachung, mangelnde Sicherheitssysteme, mangelnde Lagerungsbedingungen. Also es ist einfach wirklich ein Krisenphänomen. Und es wird die Regierung weiter unter Druck setzen. Und zwar unter Druck setzen, dass man sich einigt, dass man sich endlich einigt in den Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds, dass man die Reformen, die die Volksbewegung gefordert hat, zumindest beginnt umzusetzen, glaubhaft, dass Hilfsgelder aus dem Westen fließen können, weil das Land wirklich im Moment und jetzt nach diesen Explosionen und den schweren, schweren Schäden, die das angerichtet hat, man spricht auch von einem Dutzend Toten und sehr, sehr, sehr vielen Verletzten. Dass dann natürlich jetzt sozusagen Handlungen endlich folgen müssen.
Am Abend hat es mindestens 2 Detonationen in Beirut gegeben mit vielen Verletzten und Toten. Ich habe darüber mit Birgit Schäbler gesprochen. Sie leitet das Orient-Institut in Beirut. Frau Schäbler, vielen Dank für das Gespräch, für die Hintergrundinformationen. Die Bundesregierung wendet Unsummen auf, um die wirtschaftlichen Ausfälle der Corona-Krise zu begrenzen, auch im Kultursektor. Es werden Millionen für Künstlerstipendien bereitgestellt, für Digitalisierungsprojekte in Museen, für die freie Theaterszene und mehr. Alles mit dem Ziel, möglichst viel von der Vielfalt aus der Zeit vor dem Lockdown zu erhalten. Nicht jeder hält das für den richtigen Weg. Pius Küsel und Dieter Haselbach waren Co-Autoren der 2012 erschienenen Streitschrift Der Kulturinfarkt. In einem Essay, der heute in der Welt erschienen ist, fragen sie, ob nicht der Moment gekommen sei, sich vom Ideal subventionierter Parallelangebote im Kultursektor zu verabschieden. Schönen guten Abend, Herr Haselbach.
Guten Abend.
Warum sollte Ihrer Meinung nach nicht so viel wie möglich gerettet werden von dem, was vor Corona das kulturelle Leben in Deutschland ausgemacht hat?
Der Kultursektor war vor Corona auch schon in der Krise. Und Corona deckt diese Krise auf. Oder auch andersrum gesagt, man könnte sagen, Corona gibt eine Chance, über die Formen und Gegenstände der Subventionierung nochmal nachzudenken, anstatt den gesamten Bereich weiterzutragen, so wie er bisher war. Krisensymptome, nur ein Beispiel, abnehmendes Publikumsinteresse, immer größere Anstrengungen, das Publikum zu erreichen, verändertes Interesse in neuen Generationen durch Digitalisierung, durch digitale Angebote, durch anderes Rezeptionsverhalten. All das ist in der Forschung bekannt. Und es sollte dazu führen, dass man über die Gegenstände der Förderung, der Kulturförderung weiter nachdenkt.
Ist denn Kulturförderung oder Subventionierung in Deutschland in Ihren Augen problematisch, weil dabei tendenziell zu wenig Qualität herauskommt? Oder stören Sie sich eher daran, dass viel Geld ausgegeben wird für Produktionen, die eben nur ein begrenztes Publikum erreichen?
Es wird das gefördert, was früher gefördert wurde. Über die Qualität möchte ich gar nicht sprechen. Es gibt wunderbare Qualitäten. Es gibt auch Sachen, über die man nachdenken kann. Ich glaube, das ist nicht der Gegenstand. Ich glaube, der Gegenstand sind die Institutionen, die gefördert werden. Und diese Institutionen bleiben ewig in der Förderung. Es wird nicht darüber nachgedacht, ob die Institutionen noch ihr Publikum haben in derselben Weise. Es wird nicht darüber nachgedacht, ob es möglicherweise andere Förderschwerpunkte geben müsste, sondern es bleibt dabei, dass Förderung ja immer weitergetragen wird, und in den geförderten Institutionen gibt es nicht sehr viel Anreiz, etwas daran zu ändern, denn bei denen können durch Förderung die Probleme, die möglicherweise entstehen, einfach zugedeckt werden.
Theater, Orchester, Museen sind die größten Kultureinrichtungen, die staatliche Fördergelder bekommen. In der Kulturpolitik schlagen Sie unter anderem vor, ich zitiere, durch eine kluge Veränderung in der Förderung, und jetzt fasse ich ein bisschen zusammen, die 3 Theaterszenen, also Ensembletheater, Bespieltheater und freie Gruppen, in ein Theaterangebot einmünden zu lassen, indem sie miteinander um das Publikum wetteifern. Aber das tun sie doch eigentlich bisher auch schon. Was genau schwebt Ihnen da vor?
Naja, in einer Stadt, in der ein subventioniertes Theater, also ein Ensembletheater, konkurriert mit freien Angeboten oder möglicherweise in einer größeren Stadt auch mit dem einen oder anderen Bespielangebot, haben wir natürlich ein völlig ungleiches Konkurrenzfeld. Beim Ensembletheater gibt es für jeden Euro, der an Eintrittsgeld vom Publikum gezahlt wird, 3 Euro öffentliches Geld drauf durchschnittlich. Die freien Theater bekommen dies nicht. Die Ensembletheater können in ihrer Produktionsweise es sich leisten, viele Inszenierungen zu machen, ohne über den langfristigen Erfolg nachzudenken. Die Bespieltheater bzw. die Theatertruppen, die von Bespieltheatern engagiert werden, stehen unter anderen Qualitätsanforderungen. Die müssen viel häufiger spielen, kommen dadurch auf ihr Geld. Also wir haben kein gleiches Spielfeld. Und wir haben, und ich glaube, das ist das Entscheidende, immer noch die Vorstellung, dass die Theater derjenige Ort sind, an denen sich unsere Gesellschaft trifft. In Wirklichkeit sind die Treffpunkte unserer Gesellschaft, unserer Zivilgesellschaft nicht mehr unbedingt das Theater, sondern vieles findet im Netz statt, vieles findet woanders statt. Und das Theater, so wie es im Moment aufgestellt ist, und jetzt spreche ich von den großen Ensemble-Theatern, erreicht nur noch einen ganz kleinen Teil des Publikums.
Gucken wir auf einen anderen Bereich. Deutschland hat eine unglaubliche Dichte von Museen, an die 7000. Einige, eher die kleinen, werden Corona-bedingt vermutlich schließen müssen, über kurz oder lang. Wovon sollte sich Kulturpolitik bei der Förderung von Museen und Kunsthallen leiten lassen?
Ich denke, man muss die Museumslandschaft in den Griff nehmen. Man sollte sich davon verabschieden, von der Vorstellung, dass ein Museum, insbesondere ein städtisches Museum oder auch ein großer Museumskomplex, wie er jetzt gerade in der Hauptstadt neu entsteht mit dem Humboldt-Forum, wirklich einen großen Unterschied macht, weil wir eine sehr starke Besetzung mit Museen haben. Das heißt, Museumsförderung sollte eher eine Museumslandschaftsförderung sein. Man muss darüber nachdenken, ob es immer weitere Museen geben muss, und man muss auch darüber nachdenken, welche Museen wirklich Förderung brauchen. Also Museen haben ja nicht nur die Aufgabe, dem Publikum was zu zeigen, sondern Museen haben im Hintergrund auch Forschung, Sammlungs- und andere Aufgaben. Ein Blick auf die Landschaft findet hier kaum statt, sondern es gibt viel Egoismus, viel Einzelnes, und es gibt wunderbare Museen, auch große Museen, die viel Anklang am Publikum finden, und es gibt Museen, die am Publikum vorbeigehen, die sich aber auch wiederum der Krise nicht stellen müssen, weil Förderung ihren Bestand sicherstellt.
Sie fordern, Herr Haselbach, die Kulturpolitik auf, mehr auf Effizienz zu achten. Was sollen denn da die ausschlaggebenden Kriterien sein, nach denen Sie Effizienz bemessen?
Ich denke, Kulturförderung muss nicht auf Effizienz ausgehen, sondern sie sollte öffentliche Zwecke erfüllen. Also die Frage ist, unter welchen Kriterien wird Förderung gegeben? Was soll für die Gesellschaft, für die Öffentlichkeit erreicht werden durch diese Förderung? Unsere Diagnose ist, dass es solche Kriterien in den kulturpolitischen Entscheidungen kaum gibt, sondern dass gefördert wird, was vorher gefördert wurde, dass neue Entwicklungen aufgenommen werden, indem nach einer gewissen Übergangszeit möglicherweise Neues auch gefördert wird. So haben wir als letzte Welle eine Förderung der Soziokultur gesehen. In der Krise sehen wir jetzt, dass begrenzt ein Blick auf Selbstständige geworfen wird. Aber die Frage, zu welchem öffentlichen Zweck das geschieht, die wird praktisch nicht gestellt. Und unsere Überlegung ist, dass diese Frage von Kulturpolitik zentral gestellt werden soll. Es ist nicht die Frage der Effizienz im Sinne eines einfachen Wirtschaftsbetriebs, also wie viel steht unten drunter. Ich meine, dafür gibt es ja Förderung, dass Zwecke verfolgt werden können, die sich nicht rechnen. Und das stellen wir ja gar nicht in Frage, sondern nur die Frage ist, welche Zwecke sind es denn, die wir wollen, die wir erfüllen wollen?
Sie sind, Herr Haselbach, Soziologe. Sie haben die Soziokultur eben schon erwähnt. Lokale Kultureinrichtungen stärken, ist das der Schlüssel für mehr gelebte Kultur?
Das ist zumindest die Erfahrung, die wir aus, ja, Herr Knösel und ich, einem langjährigen beruflichen Umgang im Kultursektor gefunden haben. Die Zivilgesellschaft braucht Orte, an denen sie sich erleben, an denen sie sich treffen kann, an denen Diskurse stattfinden können. Und wir glauben, dass diese Orte inzwischen aus den großen Kulturinstitutionen weitgehend rausgewandert sind. Das physische Treffen findet statt vor Ort, da erlebt sich Zivilgesellschaft. Wenn wir das nur dem Netz überlassen, dann bestehen da gewisse Gefahren, das wurde ja schon lange diskutiert, dass Leute in Filterblasen bleiben, dass sie sich nicht gegenseitig erleben. Deswegen unser Plädoyer für lokale Kulturförderung, für Soziokultur, auch für eine Stärkung der freien Szene, der Off-Szenen, aus denen heraus Impulse kommen. Das ist unsere Idee, wenn Kulturpolitik in diese Richtung geht, dann wird sie auch mit der wirtschaftlichen Krise umgehen können, die nach dem großen Wumms, heißt er, glaube ich, die Konjunkturprogramme zur Corona bringen, dann uns ja mit öffentlicher Armut umgehen lassen werden.
Gemauerte Kultur ist überholt. Dieser Ansicht ist Dieter Haselbach, Soziologe und Geschäftsführer des Zentrums für Kulturforschung, das seinen Sitz in Bonn hat. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Haselbach.
Ihnen auch vielen Dank.
Viele Jahre war der 1975 aus dem Exil nach Spanien zurückgekehrte Juan Carlos hoch angesehen, denn beim Übergang seines Landes von der Diktatur zur Demokratie hatte er sich klar positioniert und 1981, als alte Frankisten im Parlament putschten, deeskalierend gewirkt. 6 Jahre nach seiner Abdankung als König befindet sich Juan Carlos nun wieder im Exil. Gestern hat er sich von Portugal aus in die Dominikanische Republik abgesetzt. Fürs Erste. Leonard Horowski ist Historiker und Autor des Buches Das Europa der Könige. Jetzt bei uns im Studio. Willkommen bei Fazit.
Guten Abend.
Dass ein König den Weg ins Exil wählt, ist das ein bekanntes Bild, wenn man die Geschichte der Monarchien betrachtet?
Das hat es historisch sehr häufig gegeben, aber in der Regel in verschiedenen Zeiten aus verschiedenen Gründen. Über lange Zeit passierte das am ehesten, wenn Herrscher von anderen Monarchen vertrieben wurden. Dann hat man sich seit der Französischen Revolution daran gewöhnt, dass Revolutionen Könige vertreiben können. Das ist das andere bewährte Modell. Da hat auch die spanische Monarchie ausreichende Traditionen entwickelt. Die sind dann aus Gewohnheit eigentlich immer nach Rom gegangen. Insofern ist also die Dominikanische Republik jetzt schon eine neue
Entwicklung.
Lösung und tatsächlich mal ein Präzedenzfall. Dass allerdings ein König ins Exil geht, obwohl in seinem eigenen Land die Monarchie weiter existiert mit seiner eigenen Dynastie, also mit dem Sohn. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Das ist in Spanien einmal vorgekommen, aber unter ganz anderen Umständen.
Offiziell wird der Abgang ja damit begründet, dass Juan Carlos die Würde des Königshauses nicht weiter beschädigen wolle. Weiter beschädigen wolle ist eigentlich schon ja eine Beschönigung, kann man sagen. Besonders scharf wird das Königshaus von Katalonien aus angegangen, auch die Regierung in Madrid, die den Abgang zugelassen haben. Das Parlament in Katalonien fordert sogar die Abdankung von Felipe. Wie angeschlagen beurteilen Sie das Ansehen der Monarchie in Spanien?
Das ist schwierig zu beurteilen, weil die Monarchie als Institution eine Wirkung hat oder ein Ansehen haben kann, das von den Personen eben gelöst werden kann, obwohl es natürlich eigentlich eine reine personalisierte Institution ist. Die Institution besteht aus einer Familie. Das ist eigentlich für sich genommen ja schon eine seltsame Konstruktion. Aber das hat natürlich auch den Vorteil, dass, weil die Institution sich an einer Person festmacht, man theoretisch ihren Ruf verbessern kann durch Auswechseln der Personen. Und das ist ja schon 2014 auch ein Motiv dafür gewesen, dass Juan Carlos überhaupt abgedankt hat. Diese Abdankung war damals ja schon der Versuch, die Monarchie zu retten, indem man sich löst von dem konkreten Monarchen, der nicht mehr akzeptiert wurde. Etwas, was übrigens in Deutschland auch 1918 noch versucht worden ist. Und insofern haben wir es im Grunde heute mit drei verschiedenen Popularitätsfragen zu tun. Erstens, wie populär ist König Juan Carlos? Das kann man einfach beantworten, gar nicht. Zweitens, wie populär ist der jetzige König, Philipp VI.? Der ist deutlich populärer durch den Kontrast, aber ob das reicht, die Institution zu retten, ist natürlich immer schwer zu beurteilen. Und die dritte Frage ist, wie populär ist abstrakt die Idee der Monarchie? In ihrer Abstraktion kann man die mögen und wenn man aber weiß, dass das einzige verfügbare Herrscherhaus, es gibt keine wirklichen Alternativkandidaten in Spanien, dass da alle konkreten Personen, die in Frage kämen, kompromittiert sind, dann reicht die abstrakte Sympathie für so eine Idee wie Monarchie natürlich auch nicht mehr. Und dann kommt als Letztes noch dazu, dass häufig Fragen wie Beibehaltung oder Abschaffung der Monarchie natürlich auch parteipolitisch instrumentalisiert werden. Und Spanien ist aus verschiedenen anderen Gründen sowieso politisch zerrissen, sodass die Monarchie also auch aufpassen muss oder die Königsfamilie auch aufpassen muss, dass sie da nicht unter Umständen als Kollateralschaden geopfert wird, obwohl andererseits die nicht besonders große Popularität der gewählten Politiker im Kontrast zur Monarchie natürlich dem Königshaus helfen kann.
Begünstigungen, Bereicherungen, das sind ernsthafte Sachen, Liebesaffären, weitgehend trivial. Dennoch, die hat es an Höfen immer gegeben. Den Unterschied heute macht vielleicht nur, dass solches Verhalten nicht mehr toleriert wird. Kann man eine Zeit ausmachen, in der die Spielregeln für Monarchien sich deutlich verändert haben, verschärft haben?
Ja, das kann man sehr gut ausmachen und tatsächlich ist der Fall von König Juan Carlos eben ein klassisches Beispiel dafür. Denn wenn man das brutal formulieren will, nach den Maßstäben, die ich würde sagen, wirklich knapp 1000 Jahre lang an europäische Monarchen angelegt wurden, hat der im Grunde alles vielleicht nicht geradezu großartig richtig gemacht, aber doch so gemacht, wie man es sollte. Also erstens natürlich, dass er seine Dynastie wieder auf den Thron gebracht hat. Die spanische Monarchie ist ja einzigartig darin, dass sie im 20. Jahrhundert, also eine von nur zwei europäischen Monarchien ist, die im 20. Jahrhundert nochmal ein Comeback gemacht hat. Dass also eine schon abgesetzte Dynastie wieder auf den Thron gekommen ist. Das ist sonst nur in Griechenland passiert, wo aber dann gleich danach der Thron wieder verloren gegangen ist. Und da Juan Carlos ja mit der Schwester des letzten griechischen Königs verheiratet ist, Königin Sophia, kennt er dieses Problem. Was meines Erachtens auch nebenbei bemerkt, ein Motiv gewesen sein mag, Geld auf Schwarzkonten anzusammeln. Wenn man nämlich weiß, wir als Dynastie haben eine Geschichte, auch schon im 19. Jahrhundert vertrieben zu werden, und es ist besser, wenn man Geld anderswo hat, von dem niemand weiß. Aber nach den älteren Maßstäben, die bis zur Französischen Revolution galten, wäre also alles, was Juan Carlos gemacht hat, relativ naheliegend gewesen, nämlich eine Königstochter heiraten, mit ihr eheliche Kinder zeugen, dann aber und parallel dazu Affären mit allen möglichen anderen zu haben, die Geliebte zu begünstigen. Ein Teil der Krise, die jetzt beobachtbar ist, resultiert ja daraus, dass er das Schwarzgeld eben auch noch einer Geliebten, die nebenher noch eine angeheiratete deutsche Prinzessin ist, zugeschoben hat. Das wäre alles völlig selbstverständlich gewesen. Und natürlich auch die Korruption. Aber diese Korruptionsgeschichte, die hätte es früher nur deswegen nicht gegeben, weil früher natürlich der Monarch über so großen Besitz verfügt hätte, beziehungsweise im Fall Ludwigs des 14., der ja ein direkter Vorfahr von Juan Carlos ist, ernsthaft davon überzeugt war, dass ihm eigentlich alles in seinem Königreich gehört und er nur aus Güte den Untertanen ihren Privatbesitz lässt, den er aber deswegen besteuern konnte, wie er wollte. Deswegen wäre die Notwendigkeit für solche Geschäfte nicht nötig gewesen, dass man aber die Geliebte solche Geschäfte machen lässt, wäre selbstverständlich gewesen. Und erst im 19. Jahrhundert hat sich das geändert, nämlich unter dem Eindruck des Schocks der Französischen Revolution. Plötzlich stellten die Königshäuser, und zwar auch gerade das Spanische nicht zu knapp, fest, dass sie abgesetzt werden konnten, dass die Möglichkeit bestand, dass die Monarchie untergeht und dass man das am besten verhindern kann, wenn man den Untertanen den Eindruck gebietet, moralisch über allem zu stehen, in einer Weise, wie das vorher nur als ganz leere Behauptung praktiziert wurde. Und diesen Eindruck zu erwecken, wurde schwieriger, weil gleichzeitig auch das Prinzip der Liebesheirat eingeführt wurde und deswegen auch diese Affären neben der Ehe nicht mehr toleriert wurden. Und das wurde deswegen schwieriger, weil zwar von den Königen inzwischen erwartet wurde, dass sie ihre Frauen lieben sollen, gleichzeitig aber man immer noch bis in die Generation von Juan Carlos erwartete, dass sie innerhalb der existierenden Königshäuser heiraten und dann natürlich auch mit der richtigen Religion. Also nur eins zur Illustration. Der letzte spanische König, der abgedankt hat im Jahr 1724 unter halbwegs normalen Bedingungen, nämlich aus Geisteskrankheit, Philipp V., der ist nicht einfacher Vorfahr von Juan Carlos, sondern 31-facher Vorfahr von ihm, weil die spanischen Könige immer wieder ihre Cousinen geheiratet haben. Und unter diesen Bedingungen war eben die Idee auch, wenn die Könige gezwungen sind, in andere Königshäuser zu heiraten und sich also ihre Frau gar nicht aussuchen können, dann darf man ihnen auch nicht ernsthaft Vorwürfe machen, wenn sie nebenher Affären haben. Und Juan Carlos ist noch unter diesen Bedingungen aufgewachsen und muss sich jetzt vorkommen wie in einer fremden Welt, sowohl was Korruption als auch was außereheliche Affären angeht.
Leonard Turowski, Historiker und Autor des Buches Das Europa der Könige, war bei uns zu Gast. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ich habe zu danken.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Gabi Wuttke.
Apple will die chinesische Videoplattform TikTok nicht kaufen. Eine entsprechende Meldung dementierte das US-amerikanische Unternehmen. Microsoft verhandelt weiter. Das Weiße Haus teilte unterdessen mit, man ermutige China, seine Handelsvereinbarung zu erfüllen. Gestern hatte Präsident Trump eine Frist bis zum 15. September gesetzt. Sollte TikTok bis dahin nicht den Besitzer gewechselt haben, werde er die Nutzung in den Vereinigten Staaten verbieten. Der französische Komiker Dieudonné ist nun auch bei Facebook und Instagram unerwünscht. Dieudonné Mbalambala, wie der 54-Jährige mit vollem Namen heißt, habe, Zitat, wiederholt unsere Regeln in Bezug auf Hassrede verletzt, als er sich über Shoah-Opfer lustig machte oder entmenschlichende Begriffe für Juden benutzte. Zitat Ende. Diese Begründung ist in der französischen Tageszeitung Le Monde nachzulesen. YouTube hatte Dieudonné schon vor Wochen aus denselben Gründen gesperrt. Über 1,3 Millionen Menschen sind ihm in den letzten Jahren digital gefolgt.
Wartest du auf bessere Zeiten? Wartest du mit deinem Mut? gleich dem Tor, der Tag für Tag an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen.
Wolf Biermann erhält 44 Jahre nach seiner Ausbürgerung aus der DDR eine zweite Ehrendoktorwürde. Der 83-jährige Biermann habe ein enormes performatives Potenzial für Provokation und Aufmerksamkeitsgewinn, heißt es zur Begründung der Universität Koblenz-Landau. Mit seinen kritischen Texten liefere er wichtige Beiträge für die Kulturwissenschaft. Heinz Bude wird Gründungsdirektor des neuen Dokumenta-Instituts. Die erste Aufgabe des Soziologen sei, teilten Dokumenta und die Museum Fridericianum-Gesellschaft mit, dem Institut eine Organisationsstruktur und eine klare Programmatik zu geben. Das neue Dokumenta-Institut soll alle Archivdokumente der größten Schau zeitgenössischer Kunst seit 1955 wissenschaftlich ordnen. Drei Länder arbeiten im europäischen Netzwerk vormoderner Museen zusammen. Das teilten die frankischen Stiftungen in Halle mit. Ab Mitte Oktober solle die Netzwerkinitiative mit der Kunstkammer in St. Petersburg und dem niederländischen Taylors Museum starten. Im Mittelpunkt stehen in dem Verbund die sogenannten Wunderkammern, die in der Spätrenaissance und im Barock auf die luxuriösen Kuriositätenkabinette folgten. Wie Museen mit ihnen umgehen, wie sie besser präsentiert werden können und wie wichtig die Provenienzforschung ist, soll in gemeinsamen Publikationen und Forschungsarbeiten erörtert werden.
Donald Trump unterzeichnete heute den Great American Outdoors Act. Das heißt, es gibt künftig mehr Geld für die Nationalparks in den USA. Trotzdem herrscht gerade Unruhe unter Naturfreunden, denn auf Wanderwegen und in Schutzgebieten wird inzwischen über den Rassismus einer Persönlichkeit diskutiert, deren Ansehen bislang gefestigt schien. Nach John Muir sind Nationalparks, Gletscher und Pflanzen benannt, auch Colleges und andere öffentliche Einrichtungen. Jetzt treibt man sich die Augen, weil der Naturschützer eugenischen Theorien anhing und meinte, Ureinwohner, Schwarze und Juden würden die Wildnis verunreinigen. Über John Muir und das Verhältnis von Naturschutz zu Theorien von Reinheit bis Reinrassigkeit spreche ich jetzt mit dem Publizisten und Biologen Kurt Riekelmann. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Welche Bedeutung hat John Muir für die Naturschutzbewegung in den USA?
Das würde ich noch weiter ausfüllen. Also John Muir ist, kann man sagen, neben Thoreau und dem Philosophen Emerson die Figur für das Denken und die Bewegung in die Natur in den USA überhaupt. Man muss dazu allerdings wirklich sagen, dass das, was jetzt gerade thematisiert wird, nicht neu ist. Man kannte diese Schriften und man kannte diese Äußerungen, wenn man sich für John Muir, insbesondere für die amerikanische Nationalparkbewegung interessiert oder auch nur für die Umweltbewegung oder auch nur für das Nature Writing, diese angelsächsische Art des Schreibens, wo Muir tatsächlich einer, neben Thoreau und noch ein paar anderen, einer der herausragenden Autoren überhaupt ist.
Und trotzdem kommt das Thema jetzt auf und man echauffiert sich, beziehungsweise auch Vorstände der Vereine, die er gegründet hat, scheinen auseinanderzubrechen. Ist er denn mit seinen Auffassungen eher eine Ausnahme oder ist das nicht ungewöhnlich, dass die Naturschutzbewegung von Reinheit und Reinrassigkeit spricht?
Erstmal ungewöhnlich ist es nicht, weil die Naturschutzbewegung ist bis in die 1970er Jahre, wobei ich tatsächlich ungern nur von Naturschutzbewegung sprechen würde, sondern das tatsächlich lieber etwas konkreter machen würde, sagen wir die Vogelschutzbewegung, die sich in den 1870er Jahren in den angelsächsischen Ländern gründet, die Wasserschutzbewegung, die 1892 besonders auf eine Choleraepidemie in Hamburg reagiert. Das Jahr im Übrigen, in dem 1892, in dem Muir den Sierra Club gründet, der sich jetzt von ihm distanziert und der immer noch einer der größten Naturschutzverbände oder Vereine oder wie immer man das nennen will, der Welt ist. Warum das jetzt aufkommt, das hängt natürlich mit der Black Lives Matter Bewegung zusammen und mit dem aktuell gerade sehr offensiven Umgang oder dem sehr offensiven Widerstand gegen den amerikanischen Alltagsrassismus. Und dieser gängige amerikanische Alltagsrassismus gehört zu den Vereinigten Staaten von Amerika, so wie er nicht so scharf wie hier, aber allgemein zur Naturschutzbewegung gehört, und zwar aus einem einzigen Grund. Die Naturschutzbewegung ist bis in die 1970er Jahre oder die verschiedenen eine rein weiß-westliche Angelegenheit. Muirs Vorstellung von Reinheit, also man kann leider bis oder ab Rousseau, kann man sagen, also ab im 18. Jahrhundert nicht mehr Natur in einem eindeutigen Sinne definieren, weil der Naturbegriff so ausufernd aufgeladen wird, unter anderem durch die Frühromantiker, aber nicht nur, dass es verdammt schwer wird, an die Natur bestimmte Vorstellungen zu binden. Die Reinheitsvorstellung gibt es zum Beispiel bei Alexander von Humboldt in keiner Art und Weise. Wenn Humboldt sagt, alles hängt mit allem zusammen und das nicht nur als so eine überbordende These meint, sondern ganz konkret meint, oder sagt, weil er als Naturwissenschaftler, der auch war, sieht, wenn er ein Element isoliert, lässt der andere weg oder kippt auch andere um und mit denen könnte es in Beziehung stehen.
Gibt es denn zwischen der Naturschutzbewegung, Sie haben das vorhin auch spezifiziert, die für die John Muir wichtig war in den USA, Verbindung hin zu Naturschutzbewegungen in Deutschland?
Ja, und zwar in doppelter Hinsicht. Muir war, wie alle amerikanischen Nature Writer-Autoren, ein begeisterter Leser Humboldts. Das war so eine Art früher Globalist im positiven Sinne. Was jetzt nicht heißt, dass er nicht auch davon profitierte, dass es koloniale Bewegungen gab. Das gilt aber für fast alle großen, auch naturwissenschaftlichen Theorien des 19. Jahrhunderts, von Humboldt bis Darwin. Die profitieren alle davon, dass sie auf Kolonialreiche zurückgreifen können und die Beobachtungen nehmen können, woher sie sich es gerade wünschen.
Können Sie sich vorstellen, dass es möglicherweise sehr bald in den USA zu Massenumbenennungen kommen wird, all der Highways, Straßen, Colleges, Parke, die nach Muir benannt sind?
Ich kann mir das vorstellen und ich hätte auch kein Problem damit. Also ich fand die Reaktion des Sierra Clubs, den, wie gesagt, Muir mit begründet hat, schon sehr gut und ziemlich differenziert, weil es kann nicht darum gehen, eine Naturvorstellung oder einen Naturbegriff zu transportieren, der in welcher Art und Weise auch immer nicht, wie soll man das sagen, ein wissenschaftlich komplett erlegt Begriff wie die Rasse. Also für den es wissenschaftlich überhaupt keinen Beleg gibt, auch wenn er wissenschaftlich oder auch pseudowissenschaftlich benutzt worden ist. Auch wenn diese komischen Rassenideen des 19. Jahrhunderts aus den Wissenschaften kommen oder zumindest in den Wissenschaften auch als Arbeitsbegriffe eingesetzt worden sind, dann kann es nicht angehen, dass man so etwas transportiert und das mit Naturerfahrung von heute verbindet. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist eine Riesensackgasse, Natur ohne Menschen zu denken. Und davon ist Muir in keiner Weise frei, sondern man könnte auch fast sagen, er ist fast der Gipfel dieses Denkens, das von, dass die Natur funktioniert, wenn sie unberührt ist, da muss er mir die nur erstmal zeigen. Also das ist schon, er gehört schon zu denen, die versuchen, so durchaus mit Gewalt so einen Bereich herzustellen, in den Menschen nicht dürfen oder nur privilegierte Menschen dürfen.
In den USA wird der verehrte Naturphilosoph John Muir vom Sockel gestürzt. Über die Gründe und die Quellen der Naturschutzbewegung habe ich mit Kurt Richelmann gesprochen, Autor von Büchern über den Wald und die Welt als Zoo. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Orte des Kolonialismus in Deutschland.
Gestern haben wir in Fazit eine Reihe begonnen, die die vergessene und mitunter verleugnete koloniale Geschichte von deutschen Orten wachruft. Heute blicken wir nach Erfurt, wo seit 1905 mit nur einer kurzen Unterbrechung eine Straße an der Gera nach Joachim Nettelbeck benannt ist. Die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und Decolonize Erfurt wollen das ändern. Was also muss man Joachim Nettelbeck vorwerfen und wen schlagen die Aktivisten statt seiner als Namensgeber für die Straße vor? Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard hat das recherchiert.
Christina Söderbaum liegt schluchzend in den Armen des Ufernstars Heinrich George. Der spielt Joachim Nettelbeck, Anfang des 19. Jahrhunderts Bürgermeister der hinterpommerschen Stadt Kolberg.
Du bist ja auch auf deinem Platz geblieben. Du hast deine Pflicht getan und dich nicht gefürchtet vorm Sterben.
Das aufwendige Filmepos Kolberg war einer der letzten. Es war der größte Durchhaltefilm der Nazis. Zur Premiere Ende Januar 1945 war bereits klar, dass alles Durchhalten nur mehr Opfer erbringen würde. Der Filmheld Joachim Nettelbeck hatte 1806 dem Angriff der Franzosen getrotzt und stand für einen fanatischen Durchhaltewillen.
Meine Herren, Kolberg kann und muss dem Könige erhalten bleiben, es koste, was es wolle. Und hörten es je meine Ohren, dass irgendjemand von Übergabe spräche, dem rennte ich gleich auf der Stelle diesen meinen Degen durch den Leib.
Bevor er aber Bürgermeister in seiner Heimatstadt Kolberg wurde, fuhr Joachim Nettelbeck zur See, als Schiffsjunge, Steuermann, Kapitän. Der Erfurter Philosoph Urs Lindner hat sich mit Nettelbecks Biografie beschäftigt.
Nettelbeck war Obersteuermann auf niederländischen Versklavungsschiffen und hat dann eben vor Ort den Versklavungshandel organisiert. Und auf dem Schiff war er eben als erster Offizier im Prinzip dafür verantwortlich, dass alles seinen geordneten Gang lief. Und auch in der Autobiografie kann man, wenn man es ein bisschen kritisch liest, zum Beispiel auch rauslesen, die permanente sexualisierte Gewalt gegenüber versklavten Frauen.
Später betätigte Nettelbeck sich als Koloniallobbyist. Er versuchte zwei preußische Könige davon zu überzeugen, dass Deutschland Kolonien brauche. Nach diesem Joachim Nettelbeck sind in Deutschland viele Straßen und Plätze benannt. Auch das Nettelbeck-Ufer in Erfurt, eine Straße, die 1905 angelegt und bebaut wurde. 1950, in der frühen DDR, wurde sie umbenannt. Doch schon 6 Jahre später hieß die Straße wieder Nettelbeck-Ufer. Zu dieser Zeit gab es eine positive Nettelbeck-Rezeption in der DDR, erzählt Lindner.
Die wurde angestoßen durch einen völkischen Schriftsteller namens Kurt Hotzel, der strammes NSDAP-Mitglied war. Und er hat 1953 die Heldengeschichte mit Kolberg einfach unkritisch weitererzählt.
So ist die Straße an der Gera mit kurzer Unterbrechung bis heute nach Joachim Nettelbeck benannt. Das wollen die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und Decolonize Erfurt ändern, zu der auch Urs Lindner gehört.
Es gibt an Nettelbeck wirklich nichts Positives. Er ist keine ambivalente Figur, sondern eine eindeutig negative Figur. Und deswegen bleibt eigentlich nur die Option, die Straße umzubenennen. Es gibt insgesamt 20 Stück, also Straßen, Plätze. Und wir hoffen, dass, wenn wir erfolgreich sind, die anderen Nettelbeck-Straßen auch fallen werden.
Als alternativen Namensgeber schlagen sie Gerd Schramm vor. Schramm war ein schwarzer Deutscher, der 1928 eben am Nettelbeckufer geboren wurde. Wegen seiner Hautfarbe kam er als einer der wenigen schwarzen Häftlinge ins KZ Buchenwald.
Der erste Schutzhaftlagerführer hat uns hier die Ansprache gehalten. In meinem Lager gibt es nur Lebende und Tote. Und dann hat er sich rumgedreht und ist wieder gegangen.
Für seinen Einsatz wider das Vergessen erhielt er kurz vor seinem Tod 2014 das Bundesverdienstkreuz. Für Miriam Elomda von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland wäre es wichtig, schwarzer Menschen öffentlich zu gedenken. In ihrer Schulzeit zum Beispiel hat sie das kaum erlebt.
Also es waren oft Stereotypen, es waren wenig greifbare Persönlichkeiten, viel aus der US-Popkultur und natürlich schon sehr bekannte Menschenrechtsaktivisten, Nelson Mandela, Martin Luther King, aber sehr abstrakt und nicht in den deutschen Kontext übersetzt.
Torben Stefani, der Leiter der Erfurter Straßennamenkommission, steht dem Ansinnen positiv gegenüber. Dennoch müsse behutsam vorgegangen werden. Anders als bei Neubenennungen, wo man auf eine untadelige, reine Weste der Namensgeber achte, sei man bei bereits bestehenden Straßennamen großzügiger. Denn da gäbe es verschiedene Interessen abzuwägen.
Wie schwierig ist diese Persönlichkeit, die als Namengeber gedient hat? Und auf der anderen Seite muss man die Betroffenen halt auch betrachten. Und eine Änderung eines Straßennamens hat natürlich immer gewisse Folgen für die direkt Betroffenen dann. Da wird eine Maschinerie in Gang gesetzt und da muss man einfach dann auch abwägen, lohnt es sich dann mit diesem Straßennamen auseinanderzusetzen? Also man muss Kriterien haben, wo ich auch abwägen kann, in welche Richtung es geht, ob jetzt der Name so bleibt oder ob er geändert wird.
Wichtig sei es vor allem, die Anwohner mitzunehmen. Eine erste Informationsveranstaltung von Decolonize Erfurt am Nettelbeckufer hat es gegeben. Der Stadtrat wird sich befassen, wenn es einen offiziellen Antrag zur Namensänderung gibt.
Henry Bernhard berichtete aus Erfurt. Morgen führt die Spur nach Kassel, wo im heutigen UNESCO-Bergpark Wilhelmshöhe Ende des 18. Jahrhunderts Schwarze als exotische Bewohner eines künstlichen Dorfes ausgestellt wurden. Eine Fülle von Beiträgen zu Fragen im Umgang mit Rassismus und Kolonialismus finden Sie auf unserer Homepage im Portal Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. Und nun ist Klaus Pokatzki am Zug. Er hat die Feuilletons vom 5. August gelesen.
Selbst die Vögel tun es, stellt die Neuzürcher Zeitung fest. Oder die Ameisen, nicht zu reden von den Bienen. Alle bauen sie, schreibt Roman Bucheli über die Bauerei mit ihrem mordsmäßigen Krach und viel Dreck, die aber auch ihre Vorteile hat. Aus keinem anderen Grund wird in unseren Straßen, in Nachbarsgarten, hinter und vor und unter dem Bahnhof pausenlos gebaut, damit wir täglich eine Ahnung erhalten, wie sich alles ineinander fügen kann, um zuletzt in prächtigem Glanz zu erstrahlen. Das tröstet wirklich über jeden mordsmäßigen Krach. Und was wäre die Menschheit nur ohne ihre prachtvollen Bauten seit Jahrtausenden? Wer vor ihnen steht, wird seine Ehrfurcht kaum verbergen können, selbst wenn sie nicht mehr die einstige physische Größe erreichen, die sie einmal hatten, die Pyramiden, heißt es denn auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Doch wer hat die schönen Pyramiden denn gebaut? Tausende und Abertausende schuftende Bauarbeiter unter den Knuten von Pharaonen? Elon Musk, der Unternehmer, der sein Geld unter anderem mit dem Raumfahrtunternehmen SpaceX gemacht hat, hat uns nun aufgeklärt. Am vergangenen Freitag schrieb Musk in einem Tweet, der inzwischen mehr als 80.000 Mal geliked und mehr als 500.000 Mal geteilt wurde, dass Aliens die Pyramiden gebaut hätten. Teilt uns in der Frankfurter Allgemeinen David Kampmann über einen Mann mit, der am Wochenende auch gut zu den verschwörungstheoretischen Corona-Demonstranten in Berlin gepasst hätte. Ist es nicht einfach lächerlich, wird in der Neuen Zürcher gefragt, wenn Einzelne das Tragen der Maske ablehnen? Schließlich tragen sie auch Hemd und Hose oder einen Sicherheitsgurt im Auto, ohne sich eingeengt zu fühlen, meint Leopold Federmeier. Ich erinnere mich an die Zeiten, als manch einer den Gurt als Angriff auf die persönliche Freiheit ablehnte. Der österreichische Schriftsteller lebt seit vielen Jahren in Japan, wo die Corona-Sterblichkeit vergleichsweise gering ist. Man unterwirft sich hier freiwillig, indem man eine Unzahl detaillierter Regeln im Umgang miteinander befolgt. Man hält Abstand, ist vorsichtig, spricht nicht zu laut, schweigt lieber. In der Corona-Zeit, in der wir womöglich noch lange leben werden, ist das alles ein großer Vorteil. Dazu wiederum passt die Lebensweisheit eines 84-Jährigen. Am Ende ist es, wie es ist, und es ist gut, wie es ist. Das sagt der Mann, dem wir seit einem halben Jahrhundert die Titelmelodie zum Fernsehkrimi Tatort verdanken. Man muss in sich hineinhören und beim Spielen am Klavier setzt man das Gehörte dann in Noten um. Dann schreibt man's auf, macht ein Arrangement, nimmt das Stück auf und zuletzt wird sich weisen, ob man einen Knaller hingelegt hat oder nicht. So erklärt im Interview mit der Neuen Zürcher der Komponist und Jazzmusiker Klaus Doldinger, wie die Tatorttöne oder die Melodien zum Film »Das Boot« entstanden sind. Ich habe Musik eigentlich immer zum Spaß gemacht. Wenn ich musiziere, dann bin ich ganz bei oder außer mir, wie Sie das auch nennen wollen. Dann komme ich jedenfalls in einen Flow. Das ist ganz spielerisch. Klare Töne werden auch gewürdigt. Der Liedermacher und Autor Wolf Biermann wird mit der Ehrendoktorwürde der Universität Koblenz-Landau ausgezeichnet, erfahren wir aus der Süddeutschen Zeitung. Biermann werde für seine besonderen Verdienste um Literatur und Wissenschaft geehrt, teilte die Hochschule am Dienstag mit. Glückwunsch, Herr Doktor.
Sagt Klaus Pokatzki, er hat sich die Kulturseiten vom Mittwoch vorgenommen. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine angenehme Nacht.